Abend und herzlich willkommen zum Lesenswert-Quartett hier aus dem Palais Biron in Baden-Baden. Zu unserem literarischen Quartett gehören Insa Wilke, freie Kritikerin aus Frankfurt, Itzhomar Mangold, schon lange Mitstreiter hier im Quartett, Literaturredakteur der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Und als Gast heute darf ich ganz besonders herzlich begrüßen Anne-Dore Krohn, Literaturredakteurin beim RBB Kulturradio. Vor exakt 20 Jahren, meine Damen und Herren, erschien hier in Deutschland zum ersten Mal Harry Potter von J.K. Rowling und wurde zu einem der größten literarischen Phänomene der jüngeren Literaturgeschichte überhaupt. Meine Lieblingsszene bei Harry Potter ist, da muss er mal nachsitzen, Dolores Umbridge ist seine Lehrerin, die ihm zum Nachsitzen vergattert und die trägt ihm auf, immer wieder ein und denselben Satz zu schreiben. Du sollst keine Lügen erzählen, ist der Satz. Aber er muss das mit einem ganz besonderen Füllfederhalter machen, der nämlich statt Tinte Harry Potters eigenes Blut verwendet. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich kenne aus der jüngeren Literatur keine schönere Darstellung, was Literaturschreiben bedeutet, als dieses, du sollst keine Lügen erzählen, was ja ein Echo ist eigentlich des berühmtesten Ratschlags der Literaturgeschichte im 20. Jahrhundert. Gertrude Stein sagt dem jungen Ernest Hemingway, schreibe den wahrsten Satz, den du kennst. Und dann einen weiteren wahren Satz. Und das, du sollst keine Lügen erzählen, ist so ein Echo für mich darauf. Insa Wilke, was hat Sie an Harry Potter fasziniert? Wie sind Sie Rowling begegnet?
Ich dachte, Sie fragen mich jetzt nach meinem wahren Satz.
Nein, so weit gehen wir.
Krampfhaft überlegt.
Nein.
Ich habe tatsächlich den ersten Band irgendwie ein bisschen verspätet gelesen, aber war dann ganz eingenommen davon, weil er mich so an Charlie und die Schokoladenfabrik erinnert hat. Ich mochte besonders gern diese Zaubertricks.
Roald Dahl also.
Genau. Und ich glaube aber, ich habe tatsächlich zuerst den Film gesehen und dann den ersten Band gelesen und fand den aber ganz toll. Das weiß ich noch. Und ich weiß das, aber ich kann mich ehrlich gesagt an die Details nicht so gut erinnern wie Sie.
Anne-Dore Krohn, was bedeutet für Sie Harry Potter?
Ich musste gerade, als Sie diesen Satz von Gertrude Stein gesagt haben, musste ich an einen anderen Satz denken, der in eine ähnliche Richtung geht, nämlich von Heimito von Doderer, der irgendeinen Satz hat, dass man beim Schreiben in ein erfundenes Gewand oder einen erfundenen Rock schlüpfen soll und bei den wirklichen Ärmeln oder wahren Ärmeln wieder rauskommen soll. Es geht auch so ein bisschen in die Richtung. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu meiner Lektüre-Erfahrung mit Harry Potter. Er war wirklich so gut, dass ich mich dem nicht entziehen konnte. Ich habe mich nämlich dagegen gewehrt, auch wie bei Insa Wilke etwas verspätet gelesen. Alle redeten über Harry Potter und ich habe mich dagegen wirklich eher gesträubt und dachte, den Trend mache ich jetzt nicht mit. Und dann war ich Austauschstudentin in London und war krank und mein englischer Mitbewohner reichte mir Harry Potter and the Order of the Phoenix rein, also den ersten Band. Und ich war von dieser Wirklichkeit wirklich ergriffen und habe alle Bände hintereinander weggelesen, habe dabei auch wunderbarerweise diese ganzen englischen Vokabeln gelernt für Zaubertrank und Kröte und so weiter. Und Harry Potter, finde ich, ist ja auf eine Art wirklich, die ein Phänomen ist. Also nicht nur, weil in King's Cross ja tatsächlich dieser Bahnsteig 9¾ existiert.
Da haben sich schon viele Beulen geholt beim Versuch, die Mauer zu überwinden, ja.
Aber man ist ja dann wirklich mal Zauberer, wenn man Harry Potter liest. Und das hat mich wirklich sehr begeistert. Und vor allem hat Harry Potter auch, glaube ich, unheimlich viele Kinder und Jugendliche zum Lesen gebracht. Das muss man ja auch sagen. Das hat ja auch ein bisschen was Magisches.
Hogwarts, Quidditch, Bertie Botts, Bohnen in allen, wirklich allen Geschmacksrichtungen. Itzhomar Mangold, was ist Ihre Reaktion auf Harry Potter?
Ich habe Harry Potter nie gelesen. Ich habe ihn nur dadurch kennengelernt, dass der Sohn einer Freundin begeisterter Harry Potter-Leser war und dann anfing, mir daraus vorzulesen. Und ich weiß noch diesen Moment, wo ich völlig überrascht war, weil ich den Stil so brillant fand. Das sind ja, wie man so sagt, hypotaktische Satzperioden. Also ziemlich gestaffelter Satzbau, der oft auch ins Barocke oder in eine ciceronische Satzstruktur übergeht. Und das hatte mir auf Anhieb gefallen und dann war ich völlig überraschend, dachte mir, das ist ja toll, wenn so anspruchsvolle Formulierungen millionenweit in der Welt gelesen wird, dann kann es um den Zustand dieser Welt nicht so schlecht bestellt sein.
Nun, jetzt schauen wir mal, wie die Bücher dieses Herbstes so im Vergleich abschneiden. Frau Krohn, Sie schleppen ein Bilderbuch in unsere altehrwürdige Quartettrunde. Sind Sie eine Spaßterroristin? Mögen Sie die dadaistische Geste? Oder wie erklären Sie mir, dass Sie von Nora Krug Heimat hier mitbringen?
Sie täuschen sich natürlich, Herr Scheck, denn es ist mitnichten ein Bilderbuch, das ich hier einschleppe. Es ist, finde ich, für mich eins der großartigsten Bücher tatsächlich dieses Jahres. Und eigentlich muss man damit anfangen, was es alles nicht ist. Es ist kein Bilderbuch, es ist kein Roman, es ist kein Fotoalbum, es ist kein Essay, es ist ganz viel nicht. Aber was es auf jeden Fall ist, finde ich, es ist ein großes Kunstwerk mit einer ganz großen erzählerischen Wucht. Also Nora Krug, muss man erklären, ist eigentlich Illustratorin. Sie ist 1977 geboren in Deutschland und lebt inzwischen in New York, ist mit einem amerikanischen Juden verheiratet, macht unter anderem Illustrationen für die New York Times oder den Observer. Und was sie in diesem Buch macht, ist, sie begibt sich auf Spurensuche, und zwar nach ihrer Heimat, wie es auch heißt, und nach ihrer deutschen Identität. Das kennen wir alle, wenn wir im Ausland sind, guckt man natürlich immer ein bisschen anders auf die eigene Nation, auf das eigene Land, auf die Herkunft. Und sie versucht, diesen Begriffen so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Und sie macht das auf eine sehr beeindruckende Art und Weise, weil sie nämlich collagenartig eigentlich alles zusammenträgt, was sie dabei findet. Sie sucht sozusagen in der Geschichte ihrer Familie, sucht sie nach der Beteiligung ihrer Vorfahren am Zweiten Weltkrieg. Sie spricht aber auch darüber, wie Vergangenheitsbewältigung zum Beispiel in ihrer Schulzeit unterrichtet wurde. Und es ist schwierig, das zu erklären. Man muss es eigentlich zeigen. Ich würde gerne an einem Beispiel kurz zeigen, diese Vielfältigkeit, die in diesem Buch vorhanden ist. Es gibt zwei zentrale Figuren, denen sie nachspürt. Das ist einmal ihr Onkel, der im Krieg gefallen ist, und dann ihr Opa, bei dem nicht so ganz klar ist, inwiefern war eigentlich Nazi oder nicht.
Und die Pointe hier, wenn wir in Baden-Baden davon reden, ist, dass die Familie im Dorf in der Nähe von Karlsruhe.
Auch das noch. Jedenfalls, das Beispiel, was ich zeigen möchte, ist, sie zeigt dann ein Schulheft ihres Onkels, der eben sehr früh gefallen ist. Und da gibt es eben die Seiten seines Schulheftes. Da ist eine Geschichte von ihm, die er damals geschrieben hat mit 12 Jahren. Der Jude wird hier verglichen mit einem Giftpilz. So wie der Giftpilz eine ganze Familie töten kann, so kann der Jude ein ganzes Volk töten. Also unglaublich, aber dann gleichzeitig auch sehr beeindruckend, diese Zeichnungen dieses 12-jährigen Jungen. Man ist sofort drin. Und dann schlägt man die Seite um. Und dann gibt es da aus dem Notizbuch einer heimwehkranken Auswanderin, das ist eine Rubrik, die sich immer wieder durchzieht in diesem Band, da wird zum Beispiel der Leitsordner vorgestellt oder das Hansaplast.
Oder der Uhu.
Der Uhu. Der
Klebstoff, also genau. Alles, was man im Ausland als Deutscher vermisst.
Genau, also positiv besetzt. Man schlägt also um nach dieser Fliegenpilzgeschichte, nach dieser Giftpilzgeschichte, und dann schreibt sie was über das Pilzesammeln. Und auf der Seite daneben ist dann ein Foto ihrer Mutter als Mädchen, die als Fliegenpilz einmal zum Fasching gegangen ist. Und dieses Beispiel, glaube ich, zeigt ganz gut, wie sie ganz verschiedene Ebenen miteinander montiert und dadurch, finde ich, eine erzählerische Wucht entfaltet, die mich wahnsinnig berührt hat.
Und Sabilke, wie ging es Ihnen mit Nora Krugs Heimat?
Also ich finde interessant, dass es in eine Reihe von Büchern gehört, die mir in letzter Zeit aufgefallen sind, interessanterweise von Frauen geschrieben, die, glaube ich, etwas Neues machen in der Art, wie sie mit deutscher Geschichte umgehen. Da passiert, glaube ich, in unserer Generation, also den in den 70er und 60er Jahren Geborenen, den Enkeln, etwas anderes. Und da gehört sie rein. Ihre Ausdrucksform ist die Illustration, der Umgang mit bildlichem Material. Aber ich musste an Anne Weber, an Ines Geipel, an auch Katja Petrovskaya denken. Und ich glaube, diese Generation hat erstens ein anderes Geschichtsbild, nämlich nicht mehr das Bewusstsein, wir können die Wahrheit erfahren, sondern die wissen, das geht nicht, es lässt sich nicht rekonstruieren, wir können uns nur annähern. Und darum ist die Spurensuche immer so wichtig, also der Weg, das Fragen. Und die Schuldfrage wird ersetzt durch die Frage der Prägung. Was hat das also mit mir gemacht heute, 2 Generationen später? Und das finde ich auch an diesem Buch ganz eklatant. Vielleicht das erstmal.
Ichoma Mangold. Soweit ich weiß, hat Picasso am Ende seines Lebens nur eines bedauert, nämlich dass er nie Comics gezeichnet hat. Jetzt ist es ja kein Comic, es ist auch kein Scrapbook oder vielleicht noch am ehesten als solches zu bezeichnen. Es ist eine unglaublich eng verzahnte Text-Bild-Mischung. Wie haben Sie Heimat gelesen?
Ich würde anknüpfen, was Insa Wilke gesagt hat, die Spurensuche als ein Motiv oder eine Struktur in der Gegenwartsliteratur, die sich dann fast immer auf das Familiengeheimnis während des Dritten Reiches konzentriert, ist sehr breit durchgesetzt in der Gegenwartsliteratur. Man könnte dieses Motives fast überdrüssig werden. der Großvater, der am Ende vielleicht ein SS-Abzeichen am Revers trägt, der ist uns sehr vertraut. Das heißt, als ich anfing zu lesen, zu blättern, zu schauen, zu gucken, das ist so schön, man braucht ja neue Verben, lesen alleine passt zu dem Buch nicht, dachte ich erst, schon wieder so eine Familiengeschichte. Aber das Erstaunliche ist, die Nora Krug macht einfach was völlig Neues dadurch, dass sie ein neues Medium erschafft, dass sie sagt, ich kann das, was zwischen zwei Buchdeckeln ist, komplett neu erfinden. Ich kann es ganz anders bespielen, als ihr es gedacht habt. Und mit jeder anderen Darstellungsweise, die ich da einfüge, gelingt ihr tatsächlich auch ein neuer Blick auf, wie man sich selbst beobachtet, wie man auf sich selber schaut, auf die eigene Geschichte schaut. Also wir haben dieses Dokumentarische, also Sie haben es gerade toll vorgeführt, der Schulaufsatz des im Krieg gefallenen Onkels. Wir haben dann aber natürlich auch, da wären wir dann eher beim Comic, dass sie selber was zeichnet, was ihre eigene Befindlichkeit oder so wiedergibt. Wir haben unzählig verschiedene Formen. Ich habe das mir hier mal ein Post-it reingemacht, weil ich die Evidenz von Bildern darin so stark finde. Sie ist natürlich eine Archivarin. Und sie ist auch ständig im Internet und gibt Stichworte ein und kauft dann zum Beispiel alte Postkarten. Hier gibt es eine Serie von alten Fotos, wo halt Deutsche wandern. Das tun Deutsche ja sehr gerne. Und die haben einen sehr starken Bezug zu Bergen und zu Wäldern.
Gerade eine tolle Ausstellung in Berlin.
Ja, in der Nationalgalerie, genau. Und das Erstaunliche hier aber ist, wenn man es sieht, geht einem auf, das hat man immer schon gesehen, ist einem vorher nur nicht aufgefallen, man sieht die Menschen auf diesen Fotos immer von hinten, so in so einem Halbprofil, der Wald soll nämlich zur Geltung kommen, also muss der Wald fotografiert werden, aber die eigene Anwesenheit muss auch bezeugt werden. Und das ist so herrlich schön, weil man dann sofort dran denkt, ach, und was ist heute? Heute haben wir natürlich das verlängerte Selfie, wo man leicht von oben, damit man schlanker im Gesicht aussieht, sich aufnimmt und der Wald dahinter erkennbar ist, aber so doch eine zurückgetretene Kulisse.
Ja. Ja, aber wissen Sie, das ist der Unterschied. Also das ist eine andere Haltung, die hier tatsächlich stattfindet und glaube ich tatsächlich nicht nur bei ihr. Und das zeigt das Wort zurückblicken, das sie ja öfter benutzt. Also zurückblicken heißt natürlich zurück in die Vergangenheit gucken, aber es heißt auch sich umdrehen. Und sich selbst ins Gesicht sehen. Also tatsächlich glaube ich, ist die Art, wie das Ich eine Rolle spielt, eine andere als bei bisherigen Büchern aus den 70er Jahren oder so.
Überhaupt diese ganze Rückenansicht zieht sich ja durchs gesamte Buch. Also einmal natürlich auf dem Einband. Das ist ja ein Zitat von Caspar David Friedrich, der Wanderer über den Nebelmeeren. Mit dem Unterschied, dass hier eben kein Nebelmeer darunter ist, sondern ganz klar ein Dorf, am Rande aber ein brennendes Flugzeug. Also da fliegt eben dann der Krieg mit rein. Und dann gibt es eine Szene, die mir auch aufgefallen ist. Da sitzt sie in New York in irgendeinem Café und recherchiert, sitzt am Computer und loggt sich in einem Forum ein. Ja. Und da sind dann lauter Hakenkreuze und Uniformen und so weiter abgebildet. Und dann versucht sie, sich möglichst breit zu machen, damit die Leute durch ihre Rückenansicht nicht diese Nazi-Emblematik sehen. Also auch das ist eins der vielen Motive, die sich durch den Band durchziehen. Und ich habe den Eindruck, dass das bei sehr vielen Motiven hier so ist. Also es ist wirklich auch sehr durchdacht und überlegt und sehr gekonnt.
Also ich möchte für dieses Buch echt groß in die Bütt steigen, einfach weil ich ja immer schon von Kindheitsbeinen an ein Faible für Comics, für Bilderbücher, auch Bilderbücher für Erwachsene hatten. Sagen wir mal als Leitschnur nur sowas wie Maus oder so. Nur, was die Nora Krug hier leistet, das geht darüber hinaus, weil hier ist, glaube ich, etwas geschaffen, wie vielleicht Eberhard Fechner für den Dokumentarfilm geleistet hat. Wir haben hier eine Illustration beispielsweise, das beginnt ganz harmlos, dieses Buch, mit einer Plauderei auf einer Dachterrasse in New York. Und die Erzählerin, die Ich-Erzählerin, wird von einer alten Frau gefragt, wo kommen Sie denn her? Und sie sagt, aus Deutschland. Und die sagt, ja, das kenne ich. Und es stellt sich heraus, das ist eine Holocaust-Überlebende, die, so erzählt sie ihr, nur überlebt hat, weil offenbar eine KZ-Wärterin sich in sie verliebt hat, sodass sie mehrfach, fast ein Dutzend Mal, aus der Gaskammer wieder herausgeführt wurde, weil diese Wärterin dafür sorgte. Und dann blättert man um und dann starrt man plötzlich neun Fotografien in die Augen von realen KZ-Wärterinnen, die 1945 fotografiert wurden. Und diesem Medusenblick überhaupt standzuhalten, also mit unserem heutigen Wissen diesen jungen Frauen, diesen Mädchen ins Gesicht zu schauen, das ist eine ganz große Kunsterfahrung.
Na, und es zeigt auch, wie sie mit Bildern umgeht. Also das Besondere an der Fotografie ist ja, dass ein Bild sehr viel erzählt und gleichzeitig erzählt es gar nichts. Und mit diesem Widerspruch arbeitet sie sehr. Mhm. Und dann eben auch dem Zusammenstoßen dieser dokumentarischen Fotografien, der dokumentarischen Aufsätze oder so und ihren Zeichnungen, die ja so kindlich sind, nehme ich an, weil sie da ihre Kindheitserinnerungen erzählt und auch die Familienlegenden, die ja in der Kindheit geprägt wurden. Und darum geht es ja ganz stark. Es geht ja nicht um das, was kollektiv passiert ist, sondern es geht um das, was ganz persönlich in den individuellen Familien passiert ist, was selbst bei den 68ern ja noch eine große Leerstelle war. Und das passiert durch diesen Zusammenstoß des Materials. Und ich finde spannend, dass sie dabei nie urteilt, sondern eigentlich immer Fragen aufwirft.
Wie kommt es denn, Anne-Dore Grohn, dass dieses Buch sich durch eine ganz große Dezenz auszeichnet? Das ist nie sensationalistisch.
Ich glaube, es liegt daran, dass man ihr die ganze Zeit über die Schulter guckt. Man ist sozusagen immer in Nora Kuck drin und guckt ihr über die Schulter beim Recherchieren. Und das, glaube ich, macht auch die Dezenz aus, dass sie eben nicht urteilt. Also man sitzt mit ihr im Archiv, man guckt mit ihr die Entnazifizierungsakte des Großvaters an. Und dann geht es aber auch glücklicherweise über den Zweiten Weltkrieg hinaus. Man erfährt auch unheimlich viel von ihrer Jugend, Jahrgang 77, bin ich auch. Es gab viele Stellen, an denen ich dachte, genau so ist es. Und das, finde ich, ist auch übrigens neu thematisch an diesem Buch, dass sie auch die Leerstellen aufzeigt in unserer Bildung, in unserem Schulsystem. Da wird nämlich dann auch, es werden nicht nur Aufsätze des Onkels abgedruckt, sondern es gibt dann auch Seiten, die Schulaufsätze von Nora Kuck zeigen, wo es um den Holocaust geht.
Wo es einem auch fast nämlich unheimlich wird, wenn man das Gefühl hat, oh, das war auch, also unsere Form schulischer Vergangenheitsbewältigung hat schon auch einen Hauch von Gehirnwäsche.
Ja, absolut. Zeigt, dann hat absolut. Das parallelisiert sie nämlich Unterricht im Dritten Reich, Unterricht in ihrer Generation. Man merkt, oh, natürlich haben sich die Paradigmen geändert.
Komplett.
Aber dass diese jugendliche Knetmasse natürlich jeweils dem Zeitgeist entspricht, geformt wird, darüber reflektiert sie natürlich auch. Und das macht dieses Buch so enorm klug. Also, ein einhelliges Lob für Nora Krugs Heimat, erschien im neuen Penguin Verlag, dem alten neuen Verlag. Da mehrere Verlage sind hier jetzt aufgegangen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein spektakuläres Debüt von Nora Krug. Möchten wir noch viel hören. Und damit zum zweiten Buch, über das wir heute sprechen wollen. Nino Haratischvili, Die Katze und der General. Die 1983 in Tiflis geborene Nino Haratischvili hat viel Aufmerksamkeit bekommen mit ihrem Roman Das achte Leben für Brilka. Und in diesem Jahr, weil Georgien Buchmessenschwerpunkt ist, jetzt in Frankfurt. Und da ist diese in Georgien geborene, aber natürlich deutschschreibende Nino Haratischvili natürlich auch ein Gesicht. Worum geht's in diesem Katz-und-Maus-Spiel? Wer ist die Katze, wer der General in Sawilke?
Einige, die Das achte Leben gelesen haben, werden vielleicht einiges wiedererkennen von den Strukturen und so. Und man muss vielleicht sagen, wenn wir gerade von Dezenz bei Nora Kuck geredet haben, dezent ist Nino Haratischvili nicht als Autorin. Da wird mit dicken Farben dick aufgetragen. Und der Roman stellt insofern den historischen Rahmen enger als in ihrem letzten Buch, dass er das ganze 20. Jahrhundert, die ganze Sowjetunion bespielt hat, mit Ausgangspunkt Georgien, als hier 2 Jahre bzw. 2,5 Jahre eine Rolle spielen, nämlich 1994-95, der erste Tschetschenienkrieg und das Jahr 2016. Und 1995 ist ein Verbrechen passiert, das im Zentrum dieses Romans steht und das tatsächlich einen realen Hintergrund hat. Nino Haratischvili hat die Geschichte dieses Verbrechens bei Anna Politkovskaya gefunden, der Journalistin, die ermordet wurde, weil sie zu viel über Tschetschenien geforscht hat. Und es war damals so, dass eine 18-jährige Tschetschenin vergewaltigt und ermordet wurde von russischen Soldaten. Und zwar nicht in einem Gebiet, in dem Krieg war, sondern in einem Gebiet, in dem eigentlich kein Krieg war und in dem diese Soldaten sich erholen sollten. Und dieses Mädchen heißt bei Nino Haratischvili Nora, wird uns gemeinerweise sehr nahe gebracht am Anfang des Romans. Wir erfahren aber auch gleich am Anfang, dass das die Tote ist, die die Fäden der Handlung hier in diesem Roman in den Händen hält. Es gibt einen jungen Soldaten, der beteiligt ist an diesem Verbrechen, der eigentlich ein aufrechter Junge ist und durch dieses Verbrechen aber seine Angst und seine Menschlichkeit verliert, aber nicht ganz, denn er möchte Buße tun. Und zu der führt er die alle Beteiligten im Jahr 2016 zusammen. Und dieser Junge ist der General. Und das Mädchen, die Doppelgängerin von dieser Nura, ist die Georgierin, die sich Katze nennt. Die sieht dieser Nura so ähnlich, dass sie als Köder dient, um die anderen Beteiligten an diesem Verbrechen eben zu locken. Und das ist schon eine sehr kräftige Handlung. Das Ganze ist eine Geschichte, die von Liebe, von Wünschen, von Fantasie erzählt, die nach den Möglichkeiten fragt, sein Glück zu machen, wenn man es mit dunklen Mächten wie Politik und Geschichte und Nationalismus und mit Männern zu tun hat, die in der zerfallenen Sowjetunion ihre Macht verlieren und nach Kompensation suchen, was meistens die Frauen auszuhalten haben. Das, was Nino Haratischvili hier macht, ist große Oper. Ich glaube, sie ist die einzige Autorin in der deutschsprachigen Literatur, die das wirklich beherrscht. Große Oper mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat.
Ja, ich finde, sie macht große Oper, aber leider beherrscht sie es in diesem Fall nicht. Und ich finde auch natürlich, Nino Haratischvili ist eine der Autoren, auf die man ganz große Hoffnung gesetzt hat. Und Das achte Leben war ein großer Roman. Und Die Katze und der General entwickelt einen Stoff und ein Thema, von dem ich auch sofort sagen würde, oh ja, darüber will ich einen Roman lesen. Nichts finde ich spannender. Der General, wenn ich das noch hinzufügen darf, der General kommt aus einer Familie, sein Vater war ein bedeutender General in der Sowjetarmee. Er selber hat das eigentlich immer vollkommen zurückgewiesen und nur auf Druck der Mutter, die in dieser Tradition weiterleben wollte, meldet er sich dann doch zur Armee, wird dann eben schuldig. Und diese Desillusionierung an dem, was eigentlich seinen eigenen menschlichen Kern ausmacht, führt zu einer Wandlung seiner Persönlichkeit. Und jetzt wird er der Weltdurchschauer, der abgebrühte, zynische Weltdurchschauer und ein sogenannter Oligarch. Und natürlich finden wir alle keinen Menschentypus seit 1990 spannender als den russischen Oligarch. Weil er ist ja anders als ein amerikanischer Magnat wie Trump oder so, nicht einfach nur unendlich reich, sondern der Oligarch hat immer so einen schärferen Blick, als würde er die Dinge irgendwie durchschauen. Also wir trauen dem Oligarchen ein geheimes Arkanwissen zu, durch das er zu seinem Vermögen kommt. Und deswegen wollen wir auch wissen, welche Psychologie, welche Seele verbirgt sich dahinter. Und auf diese Frage, glaube ich, will dieser Roman auch eine Antwort geben. Und was sie dann aber bietet, sind leider nur Klischees, die man sich über eine solche Ausnahmefigur vorstellen kann. Die Sprache stimmt auch nirgends. Es soll immer das volle Leben sein. Es soll die gesamte Gewalt zusammenkommen, die Zerrissenheit. Und es klingt furchtbar. Die Liebe muss dagegen gespielt werden. Die Figuren auf jeder dritten Seite, wenn es um Männer und Frauen geht, ich habe mir das gleich mal hier rausgeschrieben, heißt es immer, man krallt sich in die Schulterblätter und küsst sich die Sehnsucht aus den Körpern.
Herrlich groß, Opa. Voll in die Tasten.
Ja, so wie, oder Leierkasten kann man es auch nennen. Oder es kommt zu der großen Konfrontation zwischen dem General und einem derer, die an der Vergewaltigung beteiligt waren. Und es soll jetzt der Showdown, die Abrechnung kommen. Und dann sagt dieser andere zu dem General, ich verstehe, du willst es ihnen zeigen, was? Das System hat dich gefickt und jetzt willst du das System ficken. Gut, aber bist du denn hart genug für die Jungs da draußen? Ich würde mal sagen, ich null Ahnung von Russland und Tschetschenien habe, wenn ich diesen Roman hätte schreiben müssen, hätte ich vermutlich auch so einen Satz geschrieben.
Ja, aber jetzt passiert
Moment,
ja
der Moment. Ja. Frau Krohn. Dieses Buch hat drei Probleme.
Mehr,
die Figuren, aber ja. Den Plot und die Sprache. Über was möchten Sie reden?
Wie viel Zeit haben wir heute? Also, ich muss dazu sagen, ich habe mich auf dieses Buch wahnsinnig gefreut, weil ich nämlich Das achte Leben sehr geliebt habe. Und ich habe mich auf schlaflose Nächte mit diesem Buch eingestellt. Und es sind schlaflose Nächte geworden, aber anders, als ich gedacht habe. Und ich glaube, ich möchte über die Sprache reden, weil die hat mich wirklich sehr geärgert. Ich habe nämlich darüber nachgedacht, warum hat mir Das achte Leben so gut gefallen? Warum habe ich im achten Leben zum Teil auch über sprachliche Schnitzer hinweg gelesen? Ich habe es jetzt noch mal zur Hand genommen. Tatsächlich gab es die da auch. Die sind mir da aber nicht aufgefallen. Hier aber war ich die ganze Zeit so verärgert von den sprachlichen Klischees und von diesen unendlichen Schleifen, die sie dreht. Ich habe jetzt gerade erst gesehen, es ist ja tatsächlich auch ein Boot auf dem Einband, wie oft sie diesen Vergleich benutzt, dass irgendeine Sehnsucht oder Hoffnung an einer Steilwand zerschellt wie ein Boot. Das kommt, glaube ich, 100.000 Mal vor in diesem Buch. Also wirklich sehr, sehr viele Vergleiche, die sie einem um die Ohren haut, die nicht gut sind, die teilweise auch falsch sind. So Bilder wie eine Frau weint und die Tränen auf ihrem Gesicht sehen aus wie eine zerrissene Perlenkette. Also so, ich fand es unglaublich klischiert und dann unglaublich ausufernd, auch übrigens inhaltlich, weil dann wirklich immer noch der Onkel von der Tante, vom Neffen, kriegt auch nochmal eine eigene Biografie und auch nochmal ein eigenes Psychogramm. Also das war mir einfach alles viel zu viel Oper und viel zu opulente Oper. Und ich habe hier tatsächlich das Lektorat vermisst. Wo war das Lektorat?
Verstehe ich gut, aber ich würde gerne etwas dazu sagen. Also ich habe bei dem letzten Buch mit Nino Haratischvili, wo sich ja noch niemand beschwert hat über die Sprache, die nicht groß unterschiedlich ist.
Doch, habe ich. Laut und deutlich.
Ja. Also rühmliche Ausnahme.
Frau Wilke hat das nicht gehört.
Nee, ist nicht an meine Ohren gedrungen. Jedenfalls habe ich die Nino Haratischvili damals gefragt, wie das eigentlich dazu kommt, weil das ja tatsächlich auffällig ist in ihren Büchern. Und sie hat gesagt, sie hat jedes Mal einen großen Streit mit dem Lektorat, aber es sei ihr wichtig, das so zu machen. Und es seien zum Teil auch Sprachstrukturen, das ist auch in der Syntax, es seien zum Teil Bilder, die aus dem Georgischen transponiert sind ins Deutsche.
Dann würde mich jetzt mal Folgendes interessieren. Erklären Sie mir diesen Satz.
Sie sind ein bisschen kleinkariert heute.
Nein. Ich bin überhaupt nicht kariert. Er war die Sonne seiner eigenen Galaxie, steht auf Seite 523. Wir leben, Frau Wilke, in einer Milchstraße genannten Galaxie. Unsere Galaxie hat vorsichtigen Schätzungen zufolge 100 Milliarden Sonnen. Ein Satz, er war die Sonne seiner eigenen Galaxie, ist auch im Georgischen so dumm, dass ich mich weigere, ein so dummes Buch zu lesen.
Das ist aber schade.
Das ist unglaublich dumm.
Ja, dann sage ich mal, was Kluges an diesem Roman.
Bitte.
Weil alles zugestanden, dass man sich darüber ärgern kann.
Über Vulgarität?
Was sehr Kluges an diesem Roman. Also erstens will es kein realistisches Buch über Tschetschenien sein. Das muss man einmal zugestehen.
Auch nicht über unsere Galaxie.
Auch nicht über unsere Galaxie und auch nicht über Astrophysik und was es alles sonst noch gibt. Was eine Ebene ist, die ja eine große Rolle spielt, sind die antiken Mythen. Und insofern glaube ich, dass das, was hier klischeeartig ist, ist durchaus beabsichtigt. Es sollen Typen gebildet werden.
Also, haben wir es hier mit einer großen Literatin oder mit einem großen Kitschier zu tun, Herr Mangold?
Es gibt die Fälle, wo das zusammenfällt.
Selten.
Das ist aber, glaube ich, so ein Fall, wo es zusammenfällt. Ich glaube, es
hier
ist beides.
Hier fällt überhaupt nichts zusammen. Hier fällt nur was auseinander.
Nein, es fällt zusammen. Und ich muss zum Teil auch Frau Wilke recht geben.
Ehrlich?
Ich habe den Eindruck, es ist schade, dass wir diese Diskussion
nicht
im Verlag geführt haben, bevor dieses Buch rausgekommen ist. Der Drops ist gelutscht, jetzt ist es da. Aber man hätte wirklich dieses Buch hätte man zu einem sehr guten machen können. Denn sie hat Themen. Und wo sind die Erzähler, die mit so einer Wucht erzählen, die sich mit Haut und Haaren reinschmeißen in ihre Themen? Das muss man bei ihr wirklich loben.
Ja, Moment, ich betreibe hier aber keine Schreibschule. Ich muss überhaupt nichts loben. Das Beste, was ich über dieses Buch sagen kann, ist, dass es 500 Seiten kürzer ist als ihr letztes. Aber das ist die einzige positive Aussage, die ich für diesen Schmarren übrig habe. Das Buch ist eine Zumutung und eine Verschwendung an Lebenszeit. Es war ein Krampf, es zu lesen, und es tat weh bis in die letzte Hirnzelle.
Manchen Leuten.
Und es war ein großes Thema und man wünschte sich dieses Thema in einem gelungenen Roman.
Ja, gut. Also dann
Ein sehr gutes, sehr viel kürzeres Buch da drin.
Ja, so wie in jedem Dicken ein Dünner steckt, der um Hilfe schreit. Die Hilfeschreie aus diesem Buch, das können Sie sagen, die höre ich aber noch in meiner Bibliothek, ja. Nino Haratischvili, Die Katze und der General, ein Buch, dem wir unterschiedlich viele Leser wünschen, am besten, also ich jedenfalls, lassen Sie
es
die Hände.
Viele Leser finden und Leserinnen.
Frankfurter Verlagsanstalt. Wir kommen zu einem Autor, wir kommen nämlich zu Michael Kleeberg, der schon seit über 30 Jahren sein Schärflein zur deutschen Gegenwartsliteratur beiträgt und dabei sehr gute Bücher geschrieben hat, zum Beispiel Ein Garten im Norden oder Karlmann, dem aber bislang so der ganz große Durchbruch in Deutschland verwehrt blieb. Jetzt legt er vor, einen Divan, der Idiot des 21. Jahrhunderts mit Titel bei Galliani. Ichuma Mangold, beschreiben Sie Buch und Autor.
Indem ich zuerst den Autor noch mal beschreibe, Sie erwähnten Karlmann, da gibt es einen Fortsetzungsroman, Vaterjahre, spielt so in einem Hamburger kaufmännischen Milieu. Da ist er ein brillanter Gesellschaftsromancier, der aber eigentlich in einer konventionellen Art, die aber mit großer Virtuosität dieses Genre bedient. Der Idiot des 21. Jahrhunderts setzt sich davon ab, das ist ein gewagter, ein riskanter Roman. Ein Roman, wo man ganz schnell auch sagen kann, hier und da gibt es Schwächen, aber man findet es viel spannender, dass er überhaupt sich auf dieses Abenteuer eingelassen hat, weil damit so viel aus der Gegenwart erzählbar wird, wie ich das selten in Romanen gehabt habe. Der Idiot des 21. Jahrhunderts, ein Divan ist der Untertitel. Es deutet schon an, welche Horizonte aufgemacht werden. Der Roman besteht aus, hat viele Anspielungsebenen schon. Der Titel verweist ja auch wieder auf den Idioten von Dostojewski. Ein Divan hingegen verweist natürlich in erster Linie auch auf Goethes westöstlichen Divan, auf Hafis Gedichtsammlung damit auch. Es ist tatsächlich der Versuch zu erzählen, wie Orient und Okzident zueinander finden, zueinander passen und nicht zueinander passen. Es ist gewissermaßen das Buch zwischen dem neuen Thilo Sarrazin und der Özil-Debatte genau im richtigen Moment, weil man Kleeberg nicht ganz so leicht einfach auf die eine oder die andere Seite einsortieren kann. Er kennt sich wahnsinnig gut aus mit dem Nahen Osten und er ist hart in seinem Urteil darüber. Er ist in dem Sinne jetzt kein, in Analogie zum Frauenversteher, den Islamversteher gäbe. Nein, er ist jemand, der die Dinge sehr genau greifen will und ihre psychologischen Abgründigkeiten verstehen will und die Probleme aber deswegen nicht unter den Tisch kehrt. Und er ist natürlich fasziniert auch von der islamischen Welt und der islamischen Kultur. Und er entfaltet nun einen Bogen, der von einer Erzählsituation ausgeht, die in der Nähe von Frankfurt in einem kleinen Dorf, wo es einen Willemer-Brunnen gibt, weil Goethe ja den westöstlichen Divan unter eifriger Zusammenarbeit mit Marianne von Willemer geschrieben hat. Und dort versammelt sich eine Gruppe, ein ehemaliger Sozialarbeiter, ein ehemaliger Sponti, der ganz in der Philosophie versunken ist, eine Mariam, eine iranische Musikerin, die aus dem Iran geflohen ist. Und das ist ein größerer Freundeskreis, die einmal im Jahr Laienaufführungen von Theaterstücken oder sogar von einer Oper machen. Und nun ist der Divan unterteilt in verschiedene Gesänge gewissermaßen und immer andere Figuren werden vorgestellt. Und so bekommen wir ein Panorama von ganz unterschiedlichen Lebensschicksalen. Das heißt, die pralle Gegenwart ist in diesem Roman drin. Manchmal wird er etwas essayistisch, das kann man ihm, glaube ich, kann man ihm vorwerfen. Das hat aber auch was mit der Erzählsituation zu tun. Da sind Menschen versammelt, die ihre Meinungen über die Welt und das, was sie erleben, auch immer austauschen.
Ich wollte sagen, dass ich Ijoma Mangold sehr dankbar bin für die Lektüre dieses Buches, weil ich sowas schon lange nicht mehr gelesen habe. Und wer Bücher mag, in denen von einer Frau die Rede ist, die zur wirklichen Frau wird im Kontakt mit der deutschen Kultur und die in den Armen eines sensiblen deutschen Mannes zur wirklichen Frau wird und ihren ersten Orgasmus noch vor dem ersten Kuss mit diesem fantastischen Mann hat und darüber in Tränen ausbricht. Wer von weichen deutschen Kindermännern und gut durchbluteten Arabern, wer von rassigen Libanesinnen lesen möchte, die deutsche Bürokraten zu sadomasochistischen Fantasien anregen, für den ist dieses Buch das Richtige.
Meinen Sie solchen sexistischen Scheiß, wie es in Sätzen aufklappt, wie die schönen ökonomischen Bewegungen zu sehen, mit denen geübte Frauen in einer Küche einander zuarbeiten.
Dieses
Buch hat ehrlich ein Problem, weil sexistischer Scheiß habe ich nicht nur auf dieser Seite mir notiert. Man muss es irgendwie ein bisschen besser unter Kontrolle erhalten, wenn man ein Autor von Graden sein möchte. Also dafür ist ein Lektorat zuständig. Ein Lektorat hat dieses Buch, glaube ich, nie gesehen. Hier ist allein zweimal die Rede von Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist, Entschuldigung, das ist ein Klippschultest. Es gibt im Deutschen nur die Mundpropaganda und die Mund-zu-Mund-Beatmung aus gutem Grunde. Und das müsste man als Autor vielleicht nicht unbedingt wissen, aber ein Lektor muss sowas erkennen. Und also die wirklich peinlichen sexistischen Ausrutscher, das kann einem vielleicht mal auch passieren beim Schreiben, aber in dieser Häufung geht das im 21. Jahrhundert echt.
Naja, in dieser Häufung ist das Programm, muss man einfach sagen.
Naja, insofern ist dieser Titel offen gestanden.
Die Ideen sind eigentlich oft die spannendsten. Und meine Güte, man darf auch einen romantischen Blick auf Rollenbilder haben. Im Übrigen sind die Frauen, die hier vorkommen, sehr, sehr selbstständige, autarke Figuren, die ein eigenes und starkes Schicksal haben.
Vor allem in der Küche, wenn sie einander zuarbeiten.
Naja, man kann das ja insofern retten, dass man sagt, das ist Rollenprosa. Und in Rollenprosa ist alles erlaubt. Auch ein Blick auf Frauen, die sich einander zuarbeiten in der Küche. Ich finde, darüber muss man gar nicht unbedingt streiten. Das ist von mir aus erlaubt. Das ist Literatur, bitteschön. Was aber das Problem, finde ich, dieses Buches ist diese wahnsinnige Intertextualität, mit der er die ganze Zeit winkt. Und das war eigentlich mein Hauptproblem. Gar nicht nur das Genderverständnis, der Umgang der Geschlechter miteinander. Damit konnte ich seltsamerweise ganz gut leben. Mich hat wirklich gestört dieses permanente, dieser Wille zur Form. Und dieser unglaubliche Formwillen, finde ich, hat eigentlich die Handlung komplett erstickt. Und das hat mich wahnsinnig gestört. Ständig wird mit Goethe gewunken und mit Hafiz und dann wird noch ein Bachmann-Zitat eingebaut. Was Sie am Anfang geschildert haben, diese Gesellschaft, die sich da in Mülheim bei Frankfurt trifft, die ist für mich so dermaßen unglaubwürdig. Für mich sind das wirklich Pappkameraden, die wachen morgens auf und sprechen in Reimen. Ich weiß nicht, ob Sie das tun, wenn Sie morgens aufwachen. Ich brauche erstmal Kaffee, bevor
nicht, solange ich immer nur im Korsett des realistischen Romanes bleibe. Wenn ich hingegen tatsächlich, der nimmt ja ganz viel Lyrisches auf, dann will man doch auch neue Formterrains erkunden. Und es ist schon völlig klar, das macht doch den Roman gerade aus, dass er sich nicht festlegen lässt auf so eine einsinnige Tonart. Alles es lässt sich ja auch was ganz anderes sagen.
Es gibt ein wunderbares Bild, das möchte ich noch sagen, was finde ich für mich das Problem dieses Romans zusammenfasst. Diese Gesellschaft in Mülheim wird einmal beschrieben als eine Fruchtblase des Einverständnisses. Mhm. Abgesehen davon, dass ich bei Fruchtblasen, die mit mehreren Menschen gefüllt sind, an Probleme der Mehrlingsschwangerschaft denke, also ich finde es einfach auch ein schlechtes Bild, finde ich, ist einfach das ein wunderbares Bild für dieses Bedeutungsschwangere, was mich wahnsinnig gestört hat an diesem Buch.
Wäre dieses Buch ein Geruch, ein Parfum, dann wäre es so ein Moschusparfum. Wissen Sie, so ein Parfum, wenn Sie in den Fahrstuhl treten, dann legt es
immer nur Zitrusparfums
um uns haben. Nein, auf die Lungen. Dieses Buch lässt mir keinerlei Luft zum Atmen. Ich bewundere die Ambition.
Das ist ein Roman, der auch vom Orient erzählt. Und erwähnt doch mal, welch Füllhorn an Lebensgeschichten hier auf die ergreifendste Weise erzählt worden sind. Und diese Lebensgeschichten sind alle sehr exemplarisch für unsere Zeit und Epoche.
Ja, aber darf ich mal ein Beispiel bringen, das für mich eklatant war? Nämlich, es gibt da eine Passage, das heißt die 5 Grabsteine, was übrigens eine Idee ist, die von Navid Kermani, dein Name, abgekupfert ist. Navid Kermani taucht nämlich auf recht simple, abgekupferte Weise hier mehrfach auf, sowohl sein Roman Große Liebe als auch Dein Name. Und diese 5 Grabsteine sind Opfern von islamistischen Attentaten gewidmet. Und Michael Kleeberg hat in Interviews gesagt, er wollte diesen Opfern seine Würde wiedergeben. Ihre Würde wiedergeben. Das glaube ich ihm, dass er das wollte. Im Text steht aber etwas anderes. Im Text steht nämlich in der Art, wie er diese Opfer beschreibt, wie er beschreibt, wie ihre Körperteile zerfetzen, aus der absolut unmittelbaren Nähe. Im Text steht, dass er diese Opfer erneut instrumentalisiert, um die Bestialität der Täter zu beschreiben. Und das ist etwas, was ich wirklich unanständig finde.
Da muss ich dann wiederum den Kleeberg in Schutz nehmen. Ich finde, man darf so etwas schon machen.
Ja, darf man alles.
Nein, man darf nicht alles.
Im Rahmen der Gesetze schon.
Kleine Kinder essen und so weiter. Also kann ich Ihnen viel sagen, was man aus guten Gründen nicht darf. Ja, aber das darf man. Nur man muss es können. Er kann es nur nicht. Auf Seite 302 heißt es über eine Performance-Künstlerin, ob das Ganze einen hohen künstlerischen Wert besaß oder nicht. Ob es originell und modern war, eine autonome Schöpfung oder eher ein Digest aus existierenden Techniken und Vorlagen, konnte er nicht beurteilen. Ich kann das beurteilen. Dies ist weder originell noch modern. Dies ist einfach ein schlechtes Buch mit einer hohen Ambition.
Aber Herr Mangold hat ja interessanterweise den Duktus aufgenommen dieser Gesellschaft in Mülheim, weil Sie haben eben gesagt, ihr Lieben. Und genau das ist der Duktus, der mich wahnsinnig gestört hat bei diesen Menschen, die da zusammensetzen und sich dauernd ansprechen mit, hört mal zu, nun, was ich noch zu sagen habe. Die haben immer so ein Imperativ beim Reden.
Diese WG-artige Zusammenrottung von Gutmenschen.
Nee, Gutmenschen sind es nun gar nicht.
Ah doch.
Nein, das sind einfach Menschen, die mit sehr großer Ernsthaftigkeit über das Leben nachdenken und die eine tolle Gemeinschaftserfahrung machen.
Und dabei gerne Goethe zitieren.
Die eine Gemeinschaft...
Soll es noch geben.
Und dabei auch mal ein Lidl singen, Zupfgeigen-Hansel-mäßig. Ja, genau. Ja.
Euch passt die Lebensform nicht. Schön und gut, aber die kann unter Gottes großem Himmel auch existieren.
Ist verlogen. Und das, was er tut, ist verlogen. Da wurde immer von offener Gemeinschaft geredet. Diese Gemeinschaftssätze wie, gibt es schon Frühstück? Und dann kommt die Antwort, ja, für die, die mitgeholfen haben, es zu machen. Alle anderen müssen draußen bleiben. Das ist Ideologie.
Das ist eine Ideologie, so reagieren Menschen. Manchmal sagen sie, du hast nicht geholfen, warum sollst du was kriegen?
Ja, ja.
Wir müssten uns darauf einigen, dass Nino Haratischvili über diese WG schreibt. Dann könnte ich mir vorstellen, dass hier Stoff und Auto zueinander gefunden haben. Ja. Wie auch immer schweigen wir von Der Idiot des 21. Jahrhunderts von Michael Kleeberg, erschienen bei Galliani Berlin, und reden wir über den kanadischen Autor Michael Ondaatje und seinen neuen Roman Kriegslicht, dessen Inhalt könnte man in einem Satz erzählen. Und dieser Satz müsste lauten: Hänsel und Gretel im Zweiten Weltkrieg. Das ist eine unzulässige Verknappung, deshalb ich zitiere einfach mal den ersten Satz, mit dem dieser Roman anfängt. Im Jahr 1945 gingen unsere Eltern fort und ließen uns in der Obhut zweier Männer zurück, die möglicherweise Kriminelle waren. Was immer man über Michael und Dadje sagen kann, hier hat er einen ersten Satz geschrieben, der jeden, glaube ich, dazu bringt, den zweiten auch lesen zu wollen. Es ist eine Kindergeschichte. Ein 14-Jähriger und eine 16-Jährige, seine Schwester, werden unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs von ihren Eltern allein gelassen. Der Vater erhält angeblich die Niederlassungsleitung des Unilever-Konzerns in Asien. Die Mutter packt einen großen Überseekoffer mit allem, was sie nach Singapur mitnehmen möchte, und verschwindet. Die Kinder bleiben in der Obhut von Bekannten zurück, die offenbar schräge Typen sind, der Falter und der Boxer, die was mit Hunderennen zu tun haben, die eine komische Vergangenheit haben, die immer mehr in den Alltag dieser Kinder auch eingebunden werden, bis die Kinder plötzlich den Überseekoffer ihrer Mutter finden, der gar nicht nach Singapur unterwegs war. Also irgendwas kann hier nicht stimmen. Hier beginnt eine Agentengeschichte, und das ist der Dreh, den Michael Ondaatje, der Kanadier, gefunden hat, der ja eigentlich Lyriker ist. Diese Dichtung, dieses Erzählen mit Auslassungen merkt man diesem Roman Kriegslicht sehr an. Nämlich einen Coming-of-Age-Roman zu schreiben, einen Roman angesiedelt zwischen Kindheit und Erwachsenenwelt, angesiedelt zwischen Krieg und Frieden und angesiedelt zwischen Wasser und Land. Denn dieser Roman ist auf einer Folie erzählt, auf der Folie von Charles Dickens' Roman Our Mutual Friend, wo der eigentliche Held die Themse ist. Und der eigentliche Held in Kriegslicht ist ebenfalls der Fluss. Wie hat es Ihnen gefallen?
Ich finde, dass dies ein Roman ist, der dem Beweis antritt, dass Literatur durchaus ebenbürtig ist in ihren Möglichkeiten, Leserinnen und Leser im Innersten zu berühren, wie die Musik. Also absolut ebenbürtig zur Musik ist. Da wird ja immer dieses Gefälle aufgemacht. Die Musik kann etwas, was die Literatur nicht kann. Michael Ondaatje schafft das mit diesem Buch, finde ich. Und es ist ganz merkwürdig, wie er einen Raum der Unsicherheit durch diese Kinderperspektive öffnet, auch was Unheimliches. Im ersten Teil spielt E.T.A. Hoffmanns Sandmann so untergründig eine Rolle. Eigentlich mit sprachlichen Mitteln von etwas Urmenschlichem erzählt, nämlich der Art und Weise, wie wir uns in ganz existenziellen Situationen wie Geburt, wie Sterben ohne Sprache verständigen können und über ein Wissen verfügen, was nicht der Sprache bedarf. Und daran musste ich hier immer bedenken bei diesem Roman, weil es ja permanent darüber geht, was weiß man, was wird ausgesprochen und was weiß man eigentlich, obwohl es gar nicht thematisiert wird. Das ist dieser Raum, den dieses Buch öffnet, und das hat mich erschüttert. Und es ist ja auch auf diese Vokabel von Gustav Mahler geschrieben, schwer.
Ihr redet einfach so über das Buch, dass ihr die schwachen Seiten gar nicht erwähnt. Nein. Das ist leider der Thriller, der Spionage-Thriller. Und das Buch besteht zur einen Seite, da spricht der Lyriker unfassbar tollen Bildern und Stimmungen, die er mit großartigen Sätzen einfasst. Und jetzt will er aber, um das Geheimnis irgendwie erzählbar zu machen, es verquicken in eine Spionagehandlung, in eine Thrillerhandlung, wo die Mutter dieses Geschwisterpaars für den englischen Geheimdienst nach dem Zweiten Weltkrieg, noch in den Nachwehen des Zweiten Weltkriegs unterwegs ist. Und die Rekonstruktion dieser Geschichte, die irgendwo zwischen Jugoslawien und Italien spielt, gelingt überhaupt nicht und passt auch gar nicht zu dieser sprachlichen Stimmungsmusik, zu der Michael Ondaatje sonst in der Lage ist. Und dann knirscht der Roman. Von dem Boxer war schon die Rede, der schmuggelt Windhunde aus Frankreich ein, weil es im England der Nachkriegszeit das Windhundrennen eine große Leidenschaft war. Und die waren dann gedopt und so weiter.
Der Junge, der macht es übers Wasser. So kommt die Themse ins Spiel.
Dann ist der Junge mit dem Boxer nachts auf der Themse in Cannes. Und wie diese ganze Stimmung, in der man merkt, das ist auf der Grenze zwischen Legalität und Illegalität, man weiß nicht ganz genau, das ist fabelhaft, das ist wunderbar. Aber so wie der Protagonist dann später selber anheuert beim Geheimdienst, um herauszufinden, welche Rolle seine Mutter am Ende des Zweiten Weltkriegs gespielt hat, stürzt der Roman immer wieder ab.
Ich muss Ihnen da zustimmen. Ich finde auch, das ist ein Buch, das in wirklich zwei Teile zerfällt. Aber das darf natürlich nicht sich auf die Qualität auswirken. So, der erste Teil, da stimme ich Ihnen zu, Frau Wilke, der ist wirklich großartig. Und auch Ihnen, Herr Scheck, dass da wirklich eine wahnsinnige erzählerische Kraft ist. Für mich war das eigentlich die belletristische Umsetzung von Nora Krug, nämlich die Erinnerung. Das, was man erinnert, was ist eigentlich, wie funktioniert die Erinnerung? Die Erinnerung ist disparat. Das sind kleine Teile, Bruchstücke, die man dann irgendwie zusammensetzt. Und das wird hier erzählerisch umgesetzt, indem die Lehrerin Stellen auch durchaus stehen bleiben dürfen. Und Bilder der Erinnerung werden hier aneinandergesetzt, die zum Teil unglaublich poetisch sind, seien es diese Kanalbilder nachts oder auch, wie er mit seiner ersten Freundin in leerstehenden Häusern sich trifft und die schlafen dort miteinander und alles im Dämmerlicht, was natürlich auch ausgeklügelt ist. Das Buch heißt Kriegslicht. Es gibt die ganze Zeit diese Dämmerlicht-Schatten-Metapher. Das ist alles großartig und man hat beim Lesen tatsächlich Bilder im Kopf, wie zum Beispiel seine Freundin, wird in einer Szene beschrieben, nur mit einer Hose bekleidet, obenrum nackt, trägt ein Windhund die Treppen runter. Das hat sich bei mir wahnsinnig eingebrannt. Das ist große Literatur an diesen Stellen. Aber dann, ab Seite 140 oder was, kommt Teil 2 und dann wirklich fällt dieser Roman, finde ich, unglaublich ab, als ob er den ersten Teil selber nicht... Ja, aber die Qualität ist nicht dieselbe.
Ist eine andere.
Es ist eine ganz andere und es wird länglich.
Unser Erzähler wird erwachsen. Er ist am Ende in 20. Mich hat diese Rite Passage sozusagen nicht gestört, sondern ich fühlte mich ein bisschen erinnert an John le Carré, Michael Frayn. Es gibt ja etwas, weshalb vermutlich wir überhaupt Agentenromane so gerne lesen. Weshalb John le Carré sei der Spion, der aus der Kälte kam, zum Bestand unserer kulturellen Imagination gehört. Weil wir alle sind ja Geheimagenten als Kinder. Es gibt diese rätselhafte Welt der Erwachsenen da draußen. Und wir müssen diese Mysterien klären. Wir müssen die Geheimnisse aufdecken. Wir müssen das geheime Leben unserer Eltern erkunden. Wenn aber ihre Eltern tatsächlich Geheimagenten sind, für uns heißt das Mysterium in der Regel Sex oder vielleicht noch Religion, ja, vielleicht sogar auch Business oder sowas. Aber in der Regel sind diese beiden Pole, Sex und Religion, eigentlich das Mysterium, das auszuwerten gilt. Hier ist aber die Mutter, das ist Working Mom, so heißt sie auch, die arbeitende Mutter, ein Teil, überschrieben. Aber wenn Working Mom eben eine Agentin ist, an deren Händen Blut klebt und die deshalb auch immer in Lebensgefahr ist, dann fand ich das auf hohem literarischen Niveau ein Agententhriller, den ich sehr gerne gelesen habe. Und vor allem, bitte, also das sind noch, die verrate ich jetzt bewusst nicht, also wenn Ihnen die Schlusspointe nicht den Teppich unter den Füßen weggezogen hat, dann weiß ich aber auch nicht, die haben Sie nicht erahnt.
Genau. Nein, das stimmt, die habe ich nicht erahnt, aber dennoch fand ich den Erzähler im zweiten Teil nicht mehr glaubwürdig, denn er ist dann irgendwie Ende 20 und da erwarte ich eigentlich von einem jungen Mann, dass er ein bisschen anders reflektiert. Es gibt eine Stelle, wo seine Schwester sagt, wir sind Beschädigte, weil die Eltern diese Kinder verlassen hat. Das wird aber nicht weiter verfolgt. Mir fehlt eine psychologische Einordnung im zweiten Teil, so ein bisschen, wie er selber liebt, wie er lebt. Es ist für mich irgendwie...
Gott sei Dank verzichtet dieser Autor auf genau die Art von Klebergschen. Das verstehen wir so und so. Das ist das impressionistisch, das Dichterische an diesem.
Und man muss einmal wirklich verzichten sagen,
tut er leider nicht, denn er will ja eben doch noch eine, wenn auch für den Leser nicht wirklich nachvollziehbar und verständlich, Erklärung der Tätigkeiten der Mutter darstellen. Und dann spielen die Partisanen und die ehemaligen Faschisten in Jugoslawien eine Rolle.
Länglich.
Und es wird immer komplizierter, aber es muss partout, soll jetzt noch eine handfeste Erklärungsgeschichte hinkommen. Wäre er so souverän, nur weil er das Register wechselt, heißt es doch nicht, dass das andere Register genauso gut ist wie das vorherige.
Aber das ist, als würde man erst Champagner trinken und dann muss man auf schlechten Sekt umsteigen. So hat sich die
Angst. Um Gottes Willen, das ist ein Schicksal grauenhafter als der Tod. Also wir werden uns nicht einig, die einen sagen, länglich, die anderen sagen kurzweilig. Wer recht hat, ist ja klar. Wir sprachen über Michael Ondaatje, Kriegslicht in einer fabelhaften deutschen Übersetzung. Das, glaube ich, müssen wir noch betonen, von Anna Leube im Hansa Verlag erschienen. Und jetzt haben wir Gelegenheit, jeder noch Resultat unserer Sommerlektüren als unseren persönlichen Lektüre-Tipp für den Leseherbst vorzustellen. Unser Gast Anne-Dore Krohn
darf ich anfangen?
Aber gerne.
Ja, ich möchte gerne empfehlen, und zwar den Briefwechsel von Emilie und Theodor Fontane. Mhm. Die Zuneigung ist etwas Rätselvolles, heißt dieser Band Eine Ehe in Briefen. Man muss dazu sagen, es ist eine wunderbare Einstimmung, finde ich, aufs Fontane-Jahr 2019. Fontane hat ja mehrfach Ehebruch begangen in seinen Romanen. Wenn man aber seine tatsächliche Ehe anguckt, war er anscheinend ab dem Zeitpunkt der Heirat sehr treu und sehr stabil mit seiner Frau Emilie zusammen. Es gab eine sehr lange Verlobungszeit, muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, in der er mit einer anderen Frau zwei Kinder gezeugt hat. Der Briefwechsel aus dieser Verlobungszeit ist leider nicht mehr vorhanden, da Emilie ihn vernichtet hat.
Aus vielleicht
nachvollziehbaren Gründen. Es gibt aber diesen Briefwechsel von Emilie und Theodor Fontane, fast 50 Jahre eine Ehe in Briefen. Er war oft abwesend, da haben sie sich geschrieben. Und was ich an diesem Briefwechsel so wunderbar finde, ist, dass man diese Frau hinter ihm kennenlernt. Also es gibt ja diesen berühmten Satz, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau und so weiter. Und das stimmt in diesem Fall absolut. Aus heutiger Sicht würde man sagen, Emilie Fontane war eine Top-Managerin. Sie hat 4 Kinder gewuppt. Teilweise hatten die keinen festen Wohnsitz, weil Theodor Fontane sich lange ausprobiert hat, bevor er dann mal wirklich irgendwie Erfolg hatte. Sie musste das alles aushalten, hat das alles hinbekommen und hat außerdem noch, und das ist, glaube ich, am bekanntesten von ihr, seine Manuskripte redigiert und abgeschrieben. Und wenn man mal Manuskripte von Fontane gesehen hat, dann weiß man, was für eine Arbeit das ist. Also sie hatte es nicht immer leicht mit ihrem Theodor, aber sehr entwaffnet ist diese ständige Zuneigung zu ihm, trotz all der Ehekrisen, die es zwischendurch auch gab. Und da passt auch wunderbar wirklich dieser Titel, die Zuneigung ist etwas Rätselvolles. Das Zitat geht weiter mit, die Zuneigung ist etwas Rätselvolles, die mit der Gutheißung dessen, was der andere tut, in keinem notwendigen Zusammenhang steht. Oh. Und das ist, glaube ich, sehr modern.
Ijomar Mangold, was haben Sie mitgebracht?
Ich habe mal was ganz anderes mitgebracht, nicht aus der Welt der Belletristik, sondern aus der Welt der harten Naturwissenschaft. Eine Welt, von der ich gar nichts verstehe. Aber man muss von ihr nichts verstehen, um nicht trotzdem sehr von ihr fasziniert zu sein. Carlo Rovelli ist einer der bedeutendsten Physiker, berühmt geworden auch deswegen, weil er über die Fähigkeit verfügt, sehr komplexe physikalische Zusammenhänge sehr anschaulich, erzählerisch und trotzdem auf der Höhe der Zeit gewissermaßen zu beantworten. Und er stellt sich hier die große Frage nach der Ordnung der Zeit. So heißt auch das Buch Die Ordnung der Zeit. Wenn Ihnen wie mir vorher nicht klar war, dass die Zeit auf einem Berg schneller vergeht als hier bei uns unten im Tal. Ich weiß, die Hälfte der Leute werden das wissen, aber es gibt Leute wie mich, die von Physik so wenig Ahnung haben, die erwischt so einen Satz und haut ihn um und dann will man es wirklich genauer wissen. Wie kann das sein? Ist die Zeit wirklich so relativ, wie man das immer über Einstein sagte? Und nun entfaltet Carlo Rovelli all die Mysterien um die Zeit, deren größte vermutlich die ist, dass man sie als physikalische Größe nicht beweisen kann. Also ob es sie gibt, ist die größte Frage, die wir an die Zeit zu richten haben.
Und ob es sie für uns alle gibt.
Für uns alle gibt es sie definitiv nicht, sondern jeder, wenn überhaupt, nur in seiner eigenen Zeit. Aber damit kann man ja leben. Es wäre ja schlimm, wenn wir uns alle, so wie bei den literarischen Geschmäckern, auch noch dieselbe Zeit teilen müssten. Carlo Rovelli, die Ordnung der Zeit.
Insa Wilke, Ihr Tipp.
Ja, ich habe Inga Maria Malke Archipel mitgebracht, bei der man tatsächlich die Zeit körperlich erfahren kann, wenn man das Buch liest, weil es um eine Zeiterfahrung geht in diesem Buch. Es spielt auf Teneriffa, eine Insel, über die ich ehrlich gesagt nicht viel mehr als Urlaubskatalogswissen wusste, die aber als Brückenkopf zu den Kolonien in Südamerika, in Nordafrika eine wichtige Rolle spielte und auf die Franco verbannt wurde nach dem ersten Staatsstreich. Und von Teneriffa aus hat Franco auch den zweiten Staatsstreich geplant, der dann am Ende in die Diktatur führte. Und man erfährt von dieser Geschichte etwas, also von spanischer, von europäischer Geschichte, aber Inga Maria Malke macht das in Form eines Familien- und Gesellschaftsromans. Sie erzählt nämlich von 3 Familien, den Bernadottes, den Bautes und den Morales, die 3 verschiedene soziale Klassen repräsentieren und deren Schicksale sich ineinander weben. Und das Besondere ist, dass sie in einem ganz feinen Gewebe von Andeutungen davon erzählt, das viel Raum lässt für uns Leserinnen und Leser und dass sie beginnt im Jahr 2015 und von da an 100 Jahre zurückerzählt. Durch dieses Gewebe der Andeutung man permanent diese Frage gestellt bekommt, wie wurden wir denn durch die Zeit geprägt? Oder eine meiner Lieblingsszenen am Anfang des Romans, die in einem Altenheim spielt, an der die alten Leute in einer sehr witzigen und sehr empathischen Szene immer versuchen zu fliehen und sich an der Tür herumlungern und von einem selbst 95-jährigen Pförtner bewacht werden. Da sieht man diesen guten Menschenblick, den Inga Maria Malke hat. Und diesen alten Leuten begegnet man im Laufe des Romans ganz beiläufig wieder. Und wenn man ihnen begegnet, dann macht man diese Zeiterfahrung und sie werden wissen, was ich meine, wenn sie es lesen.
Inga Maria Malke, Archipel, erschienen bei Rowohlt. Und ich habe das Buch, die Memoiren, Leben und Werk von Judith Kerr mitgebracht. Judith Kerr ist die Tochter unseres großen Kollegen Alfred Kerr, der unsterblich wurde mit einem Satz als Theaterkritiker. Als ich um 10 Uhr auf die Uhr sah, war es 8:30. Das ist die schönste Kritik, an die ich mich erinnern kann, von Alfred Kerr. Judith Kerr musste mit ihren Eltern in die Emigration, erst nach Frankreich, dann nach Großbritannien. Ihr Bruder wurde einer der berühmtesten Juristen Großbritanniens. Sie eine wunderbare Illustratorin und Kinderbuchautorin. Berühmtestes Werk in England ist »Als der Tiger zum Tee kam«. Geniale Frau in Geschöpfe, mein Leben und Werk, erschienen in der Edition Memoria, erzählt sie von ihrem Leben mit in der Emigration, von ihrer neuen Heimat Großbritannien, von ihrer Heimat in der Literatur. Judith Kerr lebt noch in London heute und das ist die schönste Art und Weise einer über 90-jährigen Autorin von Weltruhm, darf man sagen, zu begegnen. Alle in Deutschland kennen noch als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Hier erfährt man mehr über Familie und Frau. Wieder haben wir bewiesen, Lesen macht schön, schlank und sexy. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Schönen guten Abend.